Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute startet unsere neue Serie im VEK-Podcast Jetzt mal ehrlich. Die Serie befasst sich mit der Mobilität in der Stadt und Sie können sich auf verschiedene Formate freuen in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir verschiedene Persönlichkeiten zum Thema Mobilität einladen werden und mit Ihnen sprechen werden, um das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Wir starten heute mit dem richtigen Gast sozusagen.
Dankeschön.
Der Senator Agnes Tergs ist heute bei uns, um den Podcast sozusagen einzuleiten. Wir freuen uns darüber sehr. Vielen Dank für das Akzeptieren unserer Einladung und wir freuen uns auf die nächste circa halbe Stunde Gespräch. Wir haben uns im Ausschuss für Standortpolitik, kurzer Werbeblock, wenn da jemand mitmachen möchte, sehr herzlich eingeladen. Wir suchen noch engagierte Mitglieder. Das Thema Mobilität als Schwerpunkt gesetzt, weil wir den Eindruck haben, das ist ein Thema, was in der Stadt kontrovers diskutiert wird. Wir haben dann viel im Ausschuss diskutiert und festgestellt, dass oft zu kurz gegriffen diskutiert wird, weil die meisten Personen in der Stadt, egal ob sie Unternehmerinnen sind oder Angestellte sind oder welche Rolle sie auch immer einnehmen, ganz unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse entwickeln und abhängig davon, welche Rolle sie gerade hat. Damit würde ich gerne mal einsteigen. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt einen Konflikt zwischen dem Wirtschaftsverkehr und dem Privatverkehr, zwischen Fahrrad und Auto oder so etwas. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass wir ein bisschen mehr Sachlichkeit in diese Diskussion bringen müssen, weil jeder morgens vielleicht das Bedürfnis hat, dass seine Kinder sicher und schnell zur Schule in die Kita kommen, nachmittags im Unternehmen aber eine große Anlieferung ansteht und man vielleicht jetzt, wo die Sommerferien vor der Tür stehen, in Urlaub fährt. Das heißt, die Mobilitätsbedürfnisse der Leute sind ja ganz unterschiedlich, abhängig davon, welche Rolle sie annehmen. Was sagen Sie zu dem Thema? Was ist eigentlich, gibt es eigentlich diesen Konflikt in der Stadt? Oder muss man nicht viel mehr dafür sorgen, Gemeinsamkeiten zu finden, um sozusagen die optimale Mobilität in dem begrenzten Raum, den wir haben, zu ermöglichen?
Ja, ich glaube, es gibt ihn und es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht, weil Sie, Florian, das ja eben richtig gesagt haben, dass die Menschen nehmen ja sehr unterschiedliche Rollen ein. Und jetzt kann man sagen, es gibt den Autofahrer und den Fahrradfahrer, aber man muss erstmal wissen, 60% der Hamburger Haushalte besitzen ein Auto, 80% besitzen ein Fahrrad, bedeutet eben auch, 20 respektive 40 besitzen gar nichts von beiden und sind vielleicht nur zu Fuß gehende und fahren mit dem ÖPNV. Und insofern, wenn wir verstehen, dass es diese unterschiedlichen Rollen gibt und auch diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die im Kern lauten, ich möchte vorankommen und ich möchte aber auch sicher sein. Dann sage ich mal, gibt es erstmal keinen Konflikt. Es gibt jetzt dann natürlich die Frage, und das ist natürlich jetzt auch mein politisches Programm, aber auch etwas, was ich jeder Stadt anraten würde und in Wahrheit jede Stadt in Europa auch macht, dass man sagt, wir wollen diesen Verkehr wegentwickeln vom privaten Individualverkehr. Das heißt aber nicht, dass man ihn verbietet. Das heißt nur, dass er eine geringere Rolle und einen geringeren Stellenwert einnimmt. Aus den naheliegenden Gründen, die lauten Klimaschutz, Luftreinhaltung, lebenswertere Stadt, aber eben auch die Tatsache, dass es dann, und da gibt es dann schon auch einen Konflikt, Sie haben das ja eben auch angesprochen, den begrenzten öffentlichen Raum, dass man dann eben natürlich auch Möglichkeiten schaffen muss für andere Verkehrsteilnehmer, auch voranzukommen. Und da kann man ja mal sagen, eine Busspur ist natürlich dann häufig eine Spur für den privaten Autoverkehr weniger oder eben auch ein Radweg, der mal durchgehend ist und eine angemessene Breite hat, ebenso. Und da gibt es natürlich dann schon Konflikte und das muss man dann auch ein bisschen letztlich aushandeln, ne? Weil das sehr unterschiedlich auch sinnvoll ist, an welchen Orten man der Stadt ist. Wir sind jetzt hier in einem Gewerbegebiet, da spielt sicherlich das Thema Logistik, Lkw-Verkehr eine ganz andere Rolle als jetzt in einem beruhigten Wohngebiet.
Richtig. Aber Sie haben den Wirtschaftsverkehr, den Lkw-Verkehr angesprochen. Manche unserer Mitglieder haben den Eindruck, dass dafür zu wenig Raum zur Verfügung stehen könnte in der zukünftigen Mobilität der Stadt. Ist das ein falscher Eindruck sozusagen? Weil alle ja auch wieder Handwerksunternehmen müssen nach Hause kommen, um irgendetwas zu reparieren. Man bestellt bei Amazon oder bei anderen Anbietern irgendetwas. Lieferverkehr muss abgewickelt werden. Da machen sich natürlich viele so ein bisschen Gedanken, wo die Mobilität der Zukunft sich dahin entwickelt, sodass eben die Mobilitätsbedürfnisse der Kaufleute auch noch sozusagen im in der Stadt Platz haben.
Also es ist so, wir haben ja ein Verkehrsmodell für Hamburg und auch einen Verkehrsentwicklungsplan. Es ist so, dass wir in diesem Verkehrsentwicklungsplan eher von steigenden Wirtschaftsverkehren ausgehen, wobei die Wirtschaftsverkehre in diesem Fall sehr, sehr breit definiert sind. Das bedeutet nur auch, wenn wir insgesamt eine Mobilitätswende wollen, bedeutet es natürlich auch, dass der private Autoverkehr eher stärker noch abnehmen muss. Das ist aber für den Wirtschaftsverkehr und übrigens auch für diejenigen, die immer dann noch Auto fahren wollen oder auch müssen, sogar gut, weil wenn sie weniger Fahrzeuge haben, haben sie am Ende auch weniger Stau in einem begrenzten Raum. Weil die Mobilitätswende ist ja auch ein Programm, das im Durchschnitt der einzelne weniger Raum einnimmt. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, brauche ich einfach weniger Fläche in der Stadt, als wenn ich das mit dem Auto fahre. Das liegt daran, einmal das Fahrrad schmaler, aber das andere ist auch eine geringere Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe auch vorne und hinten weniger Fläche, die ich als Bremsraum sozusagen brauche. Und vor dem Hintergrund ist eigentlich die Mobilitätswende ein Programm, von denen auch Menschen, die Auto fahren wollen und müssen, aber auch Leute, ihre Geschäfte mit dem LKW oder auch mit dem kleineren Fahrzeugen abwickeln wollen, von profitieren. Wir werden ja auch, um jetzt mal, Hamburg ist eine Hafenstadt, eine große Hafenstadt, 50% unserer Güter werden aus dem Hafen jetzt mit den großen LKWs über Züge verladen. Und wir bauen ja zum Beispiel gerade die A7 aus. Wir haben am Wochenende den Stellinger Deckelpark eröffnet. Der Stellinger Deckelpark ist ja Ausdruck dessen, dass darunter die A7 vierspurig ausgebaut worden ist, beziehungsweise achtspurig in beide Richtungen, um dann sozusagen den Lärmschutz darauf zu gewährleisten. Also das, genau das passiert ja auch. Und insofern glaube ich, dass, wenn man sich das mal ein bisschen, sag mal, die politischen Kampfarenen zurücknimmt, dass da eine ganze Menge passiert. Und gerade die schweren Wirtschaftsverkehre, mit denen müssen wir gemeinsam an einem Thema arbeiten, das in Deutschland relevant ist, nämlich das Thema heile Brücken. Und dafür brauchen wir hohe Investitionen in Infrastruktur.
Ja. Wenn Sie den überregionalen Verkehr ansprechen, was sind da die großen Projekte? Ich sag mal ein paar Beispiele. Fehmarn-Beltquerung ist ja ein riesiges Infrastrukturprojekt hier im Norden. Natürlich auch das Dauerthema A20, A26. Wie sehen Sie da die Prioritäten für diese großen Infrastrukturprojekte? Kölbrandbrücke vielleicht noch dazu genannt.
Ja, man muss einmal wissen, für Hamburg gilt, wir brauchen 11 neue Elbbrücken bis 2040. Und dann kommt noch hinzu die A26 und das Thema Kölbrandbrücke. Und wenn man aber einfach mal diese 11 neuen Elbbrücken nimmt, und die generieren sich daraus, da wo jetzt, wenn man zu Elbbrücken fährt, dann kommt man da in der Mitte bei der A255, B75 raus. Dort ist das so, dass wir am Anfang eine neue U-Bahnbrücke bauen für die U4. Die Freihafen-Elbbrücke ist 100 Jahre alt, die muss saniert werden. Die beiden Bahnbrücken dahinter müssen erneuert werden. Wir wollen eine zusätzliche Bahnbrücke noch bauen. So, das sind also schon 5 Brücken. Und bei der Bahn ist das so, dass wir bei der Süderelbe noch 4 bauen. Die A1, Süderelbe und Norderelbbrücke sind Brücken, die sind in einem schon sehr herausfordernden Zustand. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da sehr, sehr schnell neue Brücken bauen. Und wenn man mich jetzt fragt, was ist die Priorität, dann muss ich allen sagen, das ist die Priorität.
Die vorhandene Infrastruktur zu erhalten sozusagen oder
ja,
zu
ertüchtigen. Ja, und das, was in Hamburg da auf uns zukommt, wie gesagt, 11 neue Elbbrücken in den nächsten 16 Jahren plus Kölbrand plus A26, das ist eine riesige Herkulesaufgabe. Das ist mit das Komplizierteste, was man in Deutschland so bauen kann, weil sie müssen das ja bauen unter Aufrechterhaltung der Verkehre und trotzdem Baufeldfreimachung mit riesigen Brückenteilen. Die Norderelbbrücken sind, ich glaube, 350 Meter, die Süderelbbrücken 400 Meter lang. Es sind mehrere Brücken, die alle entsprechend gebaut werden müssen. Und wir müssen ja die Erreichbarkeit Hamburgs trotzdem immer sicherstellen. Und das hat aus meiner Sicht auch Priorität gegenüber anderen Bauprojekten, wenn man jetzt eine Priorisierung nennen sollte. Das wird so sein, dass wir jetzt die A7 fertig bauen. Muss ich das so vorstellen, dass die A7 hat ja südlich des Elbtunnelbundes ist die Hochstraße Elbmarsch. Das ist die längste Autobahnbrücke Deutschlands, fast 5 Kilometer lang. Die wird jetzt unter Volllast saniert, also unter vollem rollenden Rad saniert. Im Norden wird der Altona Autobahndeckel gebaut. Das ist auch ein sehr, sehr großes Projekt. Und sobald das fertig ist, werden die gesamtliche Sanierungsbemühungen umgeschwenkt auf die A1 auf der anderen Seite in Richtung insbesondere der Brücken, aber ehrlicherweise auch der gesamten Fahrbahn. Die ist, sag ich mal, in den Tiefen von Maschen bis Lübeck erneuerungsbedürftig.
Ja. Und dann gibt es ja weitere große Projekte, ich sag mal Bahnhof Diebsteich oder Altona Richtung Diebsteich soll ja verlegt werden, dann das komplizierte Wort.
Verbindungsbahn, Entlastungstunnel?
Ja, das muss ich mir aufschreiben. Mhm. Ist ja auch ein riesiges Infrastrukturprojekt mit Auswirkungen innerhalb der Stadt, aber auch mit großer Wirkung, sage ich jetzt mal, für die Mobilität in der Stadt. Das läuft ja auch noch parallel zu den eben angesprochenen Infrastrukturprojekten.
Genau, deswegen muss man sich das immer sehr genau angucken, was welches Projekt eigentlich bedeutet. Und wenn man das hört, wir bauen auch noch eine U5, das ist ein 25 Kilometer langer Tunnel durch Hamburg. Wir haben 700 Bahnbrücken alleine, wenn die alle 100 Jahre halten, müssen wir jede 10 Jahre 70 Brücken sanieren oder neu machen. Das sehen die Leute in der Stadt auch, das sehen sie zum Beispiel gerade am Ferdinandstor, mit Brücke über die Sternstraße, an der Sternbrücke selber. Insofern, da gibt es richtig was zu tun und das ist eben kein ganz triviales Unterfangen und deswegen ist die Fragestellung, wie geht das eigentlich mit der Aufrechterhaltung des Verkehrs, was man ja, sagen wir, übersetzt gesagt Baustellenkoordination nennt, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und die ist alles andere als trivial, sondern sehr, sehr herausfordernd. Gleichzeitig sind auch viele Baukonzepte klar. Bei der A1 Norderelbbrücke wird es zum Beispiel so sein, dass man eine Brücke daneben baut, um dann den Verkehr auf diese Brücke umzuschwenken, bevor man die alte Brücke abreißt. Mhm. Ja, das heißt, es wird sozusagen so möglich sein, tatsächlich eben dauerhaft unter Aufrechterhaltung des Verkehrs da zu bauen. Das wird man bei der 1-Sieder-Elbbrücke beispielsweise ähnlich machen.
Und bei der Kühlbrandbrücke ist das ja auch so geplant, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die neue Brücke neben die alte gebaut
wird. Genau, weil sonst würde man ja tatsächlich diese Querung für mehrere Jahre unterbrechen und das ist natürlich schwierig machbar.
Ja, Sie haben die Baustellenkoordination angesprochen, auch so ein Thema, was never ending ist. Ich habe dazu mal eine andere Frage. Das Bashing Baustellenkoordination kennen wir sozusagen, aber Sie haben es angesprochen, es ist nicht trivial und es gibt ja noch weitere Infrastrukturmaßnahmen, die sozusagen Bautätigkeit hervorrufen, wie Legen von Leitungen für verschiedene Versorgungs- und Entsorgungsgeschichten. Ist es eigentlich, sagen wir mal, also was wir ja merken in der Stadt, ist es auf jeden Fall nicht einfach. Ich gehe mal davon aus, dass die Koordinationsstelle für die Bauarbeiten ihr Bestes tut. Aber es ist wahrscheinlich ein sehr schwieriges Unterfangen, das hinzubekommen. Und wahrscheinlich, deswegen dazu vielleicht die Frage, ist es denn so, dass die Baustellenkoordination oder der Baustellenkoordinator Durchgriffsrecht hat sozusagen? Also der kann ja wahrscheinlich nicht an den verschiedenen Institutionen, Behörden und so weiter, Firmen, die bauen wollen, sagen, nee, ihr macht jetzt eine Pause. Er muss ja versuchen, das passt natürlich gut zum VEK, Konsens zu finden zwischen den verschiedenen Bedürfnissen, was das angeht, um dann möglichst die Verkehrsbelastung in der Stadt gering zu halten. Also ist eine große Aufgabe mit genug Macht, Fragezeichen?
Also ja und nein. Es ist so, dass das, was ja den VEK auch auszeichnet, das sollte eigentlich auch eine Baustellenkoordinierung auszeichnen, dass man muss ja sehr, sehr viele Akteure gemeinsam unter einen Hut bringen, dass man da eben auch Kooperation ermöglicht und auch das Thema Leben und Leben lassen, weil jedes Unternehmen kommt aus einer eigenen Bautradition. Um mal ein Beispiel, das mal ein bisschen sich vorzustellen. Hamburg Wasser baut Sielinfrastruktur, die hält 100 Jahre. Hamburg Stromnetz baut Leitungen, die halten aber vielleicht nur 30 Jahre. Das sind dahinter andere Investitionszyklen. Die liegen auch an unterschiedlichen Teilen des Straßenraums. Und das miteinander zusammenzubinden, ist nicht ganz so sinnvoll. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Senatsprogramme und Senatsprioritäten. Und dann gibt es einfach auch Maßnahmen, die müssen sie machen, weil sie sonst einfach in ganz große Probleme kommen. Sprich zum Beispiel, wir werden 25 wieder eine Elbchaussee bauen müssen. Und zwar nicht, weil wir den Straßenbau da unbedingt verändern müssen, sondern weil wir darunter eine Wasserleitung ist, und zwar eine Frischwasserleitung, die das gesamte östliche Altona, ein paar, weiß nicht, vielleicht eine Summe 100.000 Menschen, mit Frischwasser versorgt. Diese Leitung ist 100 Jahre alt, sie ist schwer abgängig und wenn die brechen würde und die Elbchaussee unterspielen würde, dann wäre das überhaupt gar keine gute Nachricht für niemanden und deswegen muss sie vorher ausgetauscht werden. Und das kann man schon steuern, das kann man auch, sagen wir mal, kooperativ steuern, man kann es auch zum Teil anordnen. Und dann gibt es aber trotzdem die Grenzen und die Grenzen bestehen zum Beispiel darin, dass wir dann in unserem Verkehr sehr stark angewiesen sind auf dem, was auf der Autobahn passiert. Eine Sperrung der A7 hat sofort massive Folgen für den gesamten städtischen Verkehr. Eine Einschränkung auf der A1 Norderelbbrücke hatte ganz große Folgen für den städtischen Verkehr. Ist ja auch in den letzten Monaten ein paar Mal vorgekommen, weil diese Brücke in so einem miserablen Zustand ist. Und bei der Autobahn ist das so, das ist ein Baulastträger des Bundes, auch ein sehr leistungsfähiger im Übrigen, aber es ist eben auch einer des Bundes, die nicht in Verfügungsgewalt der Stadt ist. Trotzdem spricht man sich ab, aber sie können es nicht einfach anordnen oder verbieten. Und gleichzeitig ist das so, wir haben die Deutsche Bahn, zum Beispiel die Berliner Tordammbrücke abreißen, die da über den Heidenkampsweg geht, 100.000 Fahrzeuge jeden Tag, dann müssen sie, weil diese Brücke eben auch über die Bahnlinie nach Lübeck geht, müssen sie 3 Jahre im Voraus wissen sie auf den Tag und die Stunde genau, wann sie an diese Brücke angreifen können über der Bahnlinie. Und das müssen sie ganz klar einhalten, weil sonst verzögert sich so ein Bauprojekt um 3 Jahre. Weil die Bahn selber ist ja bekanntlich in sich auch ein bisschen kompliziert, aber hat eben ganz klare Prioritäten und ein internes Baustellenmanagement für die Züge. Und die richtet sich nicht nach dem Baustellenmanagement der Stadt, sondern umgekehrt, wir richten uns nach dem Baustellenmanagement der Bahn. Und das zusammenzubringen, das ist halt die Herausforderung.
Daraus kann man verstehen, dass das nicht immer ganz einfach ist. Aber ich nehme mal mit, es ist auf jeden Fall das Ziel, die Koordination optimal zu gestalten, und die Herausforderungen haben wir, glaube ich, verstanden zumindest. Was erwarten Sie denn von den Hamburger Kaufleuten eigentlich im Sinne der Mobilitätswende? Was würden Sie sagen? Was würden Sie, wenn Sie einen Wunsch frei hätten sozusagen, oder 3 meinetwegen auch? Was würden Sie sagen?
Ja, ich würde es gut finden, wenn wir in Hamburg ist so eine Bürgerstadt und die Bürgerschaft diskutiert miteinander über den richtigen Weg, wenn sich die Kaufleute, wie ja hier ein bisschen im Podcast auch, darin einbringen. Ich würde es gut finden, wenn die Hamburger Kaufleute investieren in die digitale Mobilität, aber auch in die Mobilitätswende selbst, in ihren Unternehmen, indem sie merken, dass insbesondere aus dem Bereich der digitalen Mobilität in Hamburg mittlerweile ein Cluster entstanden ist, wo Bitkom als der Branchenverband für die digitalen Dienstleistungen sagt, Hamburg ist ganz vorne in der digitalen Mobilität in Deutschland, dass daraus ein Cluster entsteht, wo wir als Mobilitätsland auch von profitieren können, wir als Mobilitätsstadt da vorangehen können. Und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass die Kaufleute sozusagen zum einen verstehen, was wir tun, das auch nachvollziehen können und das dann am Ende des Tages in einer Diskussion ihre Anliegen einfach einbringen können. In ganz viele, ja, wir waren eben bei den Baustellen, auch in die Baustellenabläufe beispielsweise, jetzt nicht in jede Kleinstbaustelle, aber in den großen Baustellen, dass man Verabredungen trifft, die belastbar sind, wo man eben gemeinsam die Stadt am Ende voranbringt.
Super. Vielen Dank. Das nehmen wir gerne an natürlich und gehen da weiter. Wenn wir mal so versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Wir haben ja oder wir erleben ja, dass eine veränderte Mobilität stattfindet, auch durch die Nutzung von Homeoffice und so weiter. Mhm. Wie schwer ist es eigentlich abzuschätzen, gerade wenn man solche langen Infrastrukturprojekte plant, wie die U5 beispielsweise, oder jetzt habe ich letzte Woche gelesen, die S6 hat jetzt sozusagen das Geld bekommen, um die Planung durchzuführen. Wie sieht man das eigentlich voraus und wie sieht man auch Entwicklungssprünge, was die Mobilität angeht, heraus? Ne? Man hört jetzt immer, es gibt dann auch die Möglichkeiten, mit solchen elektrischen Flugobjekten Waren und Menschen zu transportieren in der Zukunft. Was spielt das für eine Rolle in den Planungen und wo sehen Sie da große Trends bei der Weiterentwicklung der Mobilitätsangebote?
Na, also bei den großen Schnellbahnprojekten ist das so, dass das sehr, sehr genau untersucht wird, welchen Nutzen die bringen. Weil nur wenn man diesen Nutzen erzeugt, dann kriegt man am Ende Geld vom Bund, weil der Bund sagt, ich muss ja jedes Verkehrsprojekt in Deutschland nach demselben Maßstab bewerten. Deswegen gibt es eine sogenannte standardisierte Bewertung und da muss man einen Nutzen in einem Verkehrsprojekt erzeugen, der größer ist als die Kosten. Und um das zu machen, sind ja zum Teil jahrelange Arbeiten notwendig, um so ein Projekt auch auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das hat ja bei der U5 beispielsweise auch zu ganz vielen Veränderungen tatsächlich geführt, dass zum Beispiel die U5 unterm UKE lang geführt wird, ist ein Ergebnis dieser Nutzen-Kosten-Untersuchung, weil das UKE einfach ein sehr großer Aufkommensschwerpunkt für diese U5 im Hamburger Nordwesten sein wird. Und abgesehen davon natürlich ist auch toll, dass diese super tolle Uniklinik dann auch einen richtig eigenen Schnellbahnanschluss bekommt. Insofern, das wird schon sehr genau untersucht und man will ja auch da kein Geld zum Fenster rauswerfen, sondern so eine Bahnlinie dann auch optimal planen. Die liegt da ja für die nächsten 100 Jahre dann auch im Prinzip fest, ne? Und so soll es dann auch sein. Was die Zukunft der Mobilität angeht, gucken wir natürlich auch weit in die Zukunft. Das ist jetzt betrifft meine Behörde vor allem das Thema autonomes Fahren. Wir sehen in dem Thema autonomes Fahren ein riesiges Potenzial, weil sie natürlich insbesondere im öffentlichen Nahverkehr die Stückkosten pro Kilometer deutlich reduzieren können.
Weil die Hauptkosten, die Fahrerinnen und Fahrer sind.
Ja, und zum anderen ist es aber auch so, um jetzt auch was nicht nur negativ zu sehen, ist auch so, wir haben überall ja einen Fachkräftemangel. Das werden ja die Mitgliedsunternehmen der VEEK auch schon mal gespürt haben.
Das spüren wir jeden Tag,
und, ja. Und wir müssen einfach sehen, dass wir in vielen Städten und zum Beispiel auch schon in Berlin können die Berliner Verkehrsbetriebe das Angebot an Verkehrsleistung gar nicht aufrechterhalten, weil sie zu wenig Leute haben, beziehungsweise die Haltefähigkeit von den Menschen zu gering ist. Und das kann man natürlich ein Stück weit ausbessern durch bessere Personalpolitik. Das muss dann aber auch gut laufen. Und wenn man das jetzt mal sich nach vorne anguckt, wird das ja immer herausfordernder. Und wir wollen ja nicht weniger Busse anbieten. Wir wollen ja mehr Verkehrsleistung anbieten, mehr U-Bahn, mehr S-Bahn, mehr Busse. Und da ist das Thema autonomes Fahren. Deswegen, wir werden die Fachkräfte in Zukunft gar nicht gewinnen ohne diese technologischen Sprünge. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, auch diese technologischen Sprünge tatsächlich zu machen, weil sie sind zwingend, um letztlich unsere Lebensqualität bei einer kleiner werdenden Bevölkerung aufrechtzuerhalten.
Sind ja auch wieder neue Chancen für die Wirtschaft, dort zu investieren und das weiterzuentwickeln. Gehen Sie davon aus, dass das Schnellbahnsystem in x Jahren, 10 Jahren dann oder vielleicht auch in längeren Zeiträumen irgendwann fahrerführerlos unterwegs ist? Und wie früh sehen Sie das? Man kennt das Modellprojekt von Moja, was glaube ich schon läuft, autonomes Fahren in der Stadt, was man sich ein bisschen schwieriger vorstellt als autonomes Fahren auf der Schiene. Und vielleicht auch nochmal in den Hafen geschaut, ne? Da gibt's ja auch jede Menge Mobilität. Wo geht das hin? Und ist es auch so, oder ist davon auszugehen aus Ihrer Sicht, dass durch die Bewegung von Fahrzeugen ohne Menschen Takte verändert werden können, also weniger Platz sozusagen zur Verfügung stehen muss für die gleiche Menge an Verkehr?
Also ich gehe davon aus, dass wir, also oder es ist ja völlig klar, wir werden die U5 führerlos bauen, die ist für eine vollautomatische. Man muss dazu wissen, das ist ja das Interessante und Schlimme zugleich, das ist bei neuen Linien international Standard. Das wird übrigens auch von einer deutschen Firma, Mobility, 25% Weltmarktanteil an diesen Systemen gebaut. Das allerdings haben sie in Deutschland bis auf einer kleinen Linie Nürnberg solches im Prinzip gar nicht. Das liegt daran, dass die U-Bahn, unsere älteste Linie ist über 100 Jahre alt, damals gebaut worden sind, wo diese ganzen Themen einfach noch kein Thema waren. Und wir bekanntlich ja riesige Probleme haben, dass wir zu wenig in die Deutsche Bahn investiert haben. Aber das wird kommen. Es wird erst kommen im Zugbereich in geschlossenen Netzen, also sprich in U-Bahn, wo ich ein geschlossenes Netz haben, ist was anderes als in der großen Fernbahn mit Güterzügen, S-Bahn, Metronomen, ICEs durch die Gondeln. Das ist komplizierter. Wir werden es sehen auf der Straße. Ich gehe davon aus, auf der Straße werden wir das sehen in diesem Jahr schon mit noch Sicherheitsfahrer und Testpersonen. Aber wir werden es, denke ich, 2027 für alle offen. Diese Fahrzeuge fahren schon faszinierend gut. Man muss auch wissen, in anderen Teilen der Welt gibt es ja solche Systeme auch schon mit Fahrgästen. Man muss allerdings dazu auch wissen, die haben einen anderen Regulierungsrahmen. Diese Fahrzeuge wären in Europa momentan auch nicht zulassungsfähig ohne Sicherheitsfahrer. Und insofern ist die Technik hier nicht schlechter. Aber diese Systeme kommen und sie kommen in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Ja. So, das muss man so klar sehen. Und es ist auch dringend nötig, weil wir haben ja auf allen Ebenen dieses Fach.
Ja.
Und vielleicht noch zu Ihrer letzten Frage, ja. Wir werden dann, weil diese Systeme werden nicht zuallererst in großen Bussen kommen, ja, sondern eher so in Fahrzeugen 10 bis 15 Personen transportieren können. Und das wird uns die Möglichkeit geben, dass wir statt einem Stadtbus, der, ich sage es mal ein bisschen platt, einmal in der Stunde fährt, könnten wir auch zwei kleinere Fahrzeuge fahren lassen, die alle 30 Minuten fahren. Insofern wird sich das Angebot dadurch eher sogar verbessern.
Ja. Das Ganze ist ja dann auch zunehmend komplex, das System, ne? Da würde ich jetzt mal sagen. Das bedeutet, man kommt relativ schnell darauf, dass es wahrscheinlich wichtig sein wird, Daten zu haben. Wie interagieren diese ganzen Verkehrsträger miteinander? Wahrscheinlich ist künstliche Intelligenz ein Thema, um das zu unterstützen. Denn auch die autonomen Fahrzeuge müssen ja dann gut abgestimmt sein, aufeinander sozusagen. Welche Bedeutung spielt das aus Ihrer Sicht? Dass wir also sozusagen auch dafür sorgen, dass die Verkehrsträger, die unterwegs sind, Daten liefern, die wir nutzen können, um sozusagen den Verkehr optimal zu steuern?
Ja, sehr wichtig. Also vielleicht also zwei Aspekte. Das erste ist, autonomes Fahren wird man nicht einfach so einführen, sondern die erste Kunst beim autonomen Fahren ist, habe ich ein autonomes Fahrsystem, was ich tiefenintegriert, homologisiert nennt man das, mit dem Auto habe. Das heißt, ich brauche nicht nur ein Auto und ein Fahrsystem, sondern es muss tiefenintegriert zusammen funktionieren. Und das wiederum, wenn ich das nicht nur als sozusagen so ein Gag haben möchte, wie ein Fahrzeug, das irgendwo hin und her fährt, sondern in Masse und in Massenproduktion und in einer anderen, ja, in einer Betriebsführung, die dann auch sinnvoll ist am Ende des Tages, brauche ich auch ein Betriebsführungssystem, das das abbilden kann. Zum Beispiel kann die Firma Moja das abbilden in einem Betriebsführungssystem. Und das müssen sie zusammenbringen, dann im öffentlichen Verkehr mit dem Betriebsführungssystem der Hochbahn. Und das heißt, ich brauche Fahrzeug, autonomes Fahrsystem, hier eine tiefe Integration plus ein Betriebsführungssystem. Das sind ist die große Herausforderung, die man tatsächlich zusammenbinden muss und an der wir auch im Hintergrund arbeiten.
Also da ist noch viel zu erwarten.
So. Ja, und dann hatten Sie ja, Verzeihung, noch eine zweite Frage gestellt, die im Prinzip lautet, wir brauchen Daten, und zwar ganz viele Daten. Es ist fast besser, je mehr Daten wir generieren, desto mehr Daten können wir am Ende des Tages auch verarbeiten, um letztlich unsere Services deutlich zu verbessern. Und insofern haben wir zum Zweiten auch aufgesetzt eine Datenstrategie für den öffentlichen Nahverkehr, weil wir wollen wissen in Echtzeit, wo sind die Busse. Sie sollen das wissen, Sie sollen das angezeigt bekommen in der App, Sie brauchen eine Echtzeit-Auslastungsankunft, Sie müssen quasi auf dem Zentimeter genau wissen, wo ist die Eingangstür für einen Menschen, der blind ist beispielsweise. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Themen dahinter, wo wir mit Daten noch völlig untergenutzt umgehen, gerade im öffentlichen Verkehr. Und das muss viel, viel besser werden. Dafür müssen wir die Daten produzieren. Aber wir müssen sie tatsächlich auch verarbeiten können und so bereitstellen können, dass am Ende des Tages sie das auch sehr leicht nutzen können.
Super spannend und wahrscheinlich noch eine große Herausforderung. Auch ist da auch das Thema Datenschutz, sagen wir mal, ein Problem, ein Hemmnis sozusagen, um in diese datenbasierte Welt sozusagen einzudringen?
Ja und nein. Also ich glaube, einmal ist das Thema Datenschutz ein wichtiges Thema. Aber zum Beispiel ist ja die Frage einer Auslastungsauskunft. Wir machen ja keinen Personenscan und gucken uns, welche Leute da sind und sagen der Polizei noch Bescheid, dass der gesuchte Verbrecher da vorne steht. Aber wenn sie in anderen Städten dieser Welt sind, passiert natürlich genau das. Das ist aber nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, dass wir eine Auslastungsauskunft haben, die in Echtzeit für die Person, für unsere Fahrgäste ist und natürlich im Zweifelsfall auch in einem Backend-System bei uns, dass wir am Ende des Tages wissen, wie wird sich denn die Auslastung von Buslinie XY über den Tagesverlauf genau verhalten und welchen Einfluss hat zum Beispiel das Wetter da drauf und welchen Einfluss haben beispielsweise die Schulferien da drauf, damit wir vielleicht auch die Angebotssteuerung viel besser hinbekommen. Es hat natürlich auch was, es gibt ja nicht nur was für den Kunden, sondern auch für das Betriebsführungssystem, was wiederum am Ende des Tages so ein System viel effizienter macht, aber auch viel besser für den Kunden macht, wenn ich weiß, wo meine Fahrgäste sind, dass ich dann eben Busse auch ganz spontan umdirigieren kann oder mehr U-Bahn einsetzen kann. So, ja. Und das muss man ja alles in Echtzeit feststellen. Und insofern kann man auch ganz, 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 ganz viel machen mit einem sehr, sehr guten Datenschutz. Und jenseits dessen muss ich mal sagen, wir haben ja eine Diskussion, die so ein bisschen so ist, dass alle ihre Daten vor allen Dingen an amerikanische Großunternehmen abgeben, die mal sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber der überhaupt keine Daten aufnehmen darf, das ist irgendwie das, ich sag jetzt mal, der öffentliche Verkehrsverbund in Deutschland oder in Hamburg, der wirklich auch bestimmt nichts Schlimmes mit diesen Daten macht, genau, sondern wirklich eigentlich nur den Daseinszweck hat, endlich mal den Verkehr zu verbessern. Und deswegen kann ich auch immer nur sagen, da sind auch Dinge so ein bisschen aus den Fugen geraten, wo ich mir sehr wünschen würde, dass wir da mal eine ehrliche Debatte drüber führen. Wir brauchen Datenschutz, Datenschutz ist richtig, aber es kann nicht sein, dass nur große Tech-Konzerne davon profitieren, dass sie quasi eigenmächtig den Datenschutz umgehen und alle anderen nie richtige Services bereitstellen können, weil sie keine Daten haben. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Da bin ich total bei Ihnen und natürlich auch die ganzen Kaufleute, die auch da Chancen drin sehen, Daten zu nutzen. Ich glaube ja, man muss da auch so eine Art Haltungswende vollziehen und vielleicht auch einfach mal Nomen est Omen sagen, vielleicht brauchen wir Datennutzungsbeauftragte und keine Datenschutzbeauftragten mehr, weil schutzbedürftige Daten können ja nur entstehen, wenn die irgendjemand nutzen möchte. Also ist eigentlich der erste positive Aspekt. Ich möchte den Daten nutzen, wahrscheinlich um irgendwas Positives damit zu tun, mal das unterstellt und daraus entsteht unter Umständen ein Schutzbedürfnis für diese Daten. Naja, insofern, das heißt also, wenn man sich das so ein bisschen weiterdenkt, man kommt quasi von einem, ich sag mal, festgelegten Fahrplan bestimmter Verkehrsträger hin zu einem dynamischen System, was sich an das Mobilitätsbedürfnis der Stadt anpasst, so ein bisschen in die Zukunft geschaut, so dass man dann eben sagen kann, schlechtes Wetter, es wird wahrscheinlich keiner in den Stadtpark fahren, fährt ein Bus weniger, aber Konzert in der Barclays Arena wir setzen 2 Busse und 5 U-Bahn-Linien mehr ein, so dass das System sich automatisch anpasst. Und natürlich, wenn das alles führerlos funktioniert, generieren wir auch nicht zusätzliches Mobilitätsbedürfnis von Personen, die Fahrzeuge dann bewegen müssen, sondern ist auch insofern flexibler. Da wird das rund irgendwann. Ja,
und wenn man dann noch zum Beispiel auch in die Frage einer verkehrlichen Prognose kommt, also sprich, dass ich Ihnen im öffentlichen Nahverkehr beispielsweise sagen kann, wenn Sie jetzt diesen Bus nehmen, dann braucht er aber 5 Minuten länger als normal, weil, weiß ich nicht, an der Steinstraße gerade ein großer Stau ist, kriegen Sie den Anschluss nicht mehr, nehmen Sie bitte deswegen die sonst etwas länger dauernde U-Bahn, dann werde ich immer besser. Und daran sehen wir in diesen ganzen Use Cases, die wir hier haben. Wir brauchen unbedingt eine Datenstrategie. Die soll vernünftig sein, auch was die Datennutzung angeht. Das finde ich einen ganz interessanten Hinweis, den Sie eben gegeben haben, auch was den Datenschutz angeht. Aber wir brauchen das für die Services, ja. Ich will auch zum Beispiel, dass wir auch den öffentlichen Nahverkehr regelmäßig unsere Kunden, unsere Fahrgäste nach Feedback fragen. Ja, nicht nach jeder Fahrt, aber sag ich mal, jeder tausendste Fahrgast, der die HVV-Switch-App anfragt, warum fragen wir den nicht nach Feedback? Wie war es denn heute? Und dieses Feedback wollen wir nicht nur haben, um Feedback zu haben, sondern das wollen wir haben, unsere Prozesse zu verbessern, weil wir dann sehen, was läuft eigentlich gut, was läuft schlecht und dass wir viel genauer sein können. Es läuft ja nicht zu aller Tageszeit alles schlecht oder alles gut, sondern es ist sehr, sehr unterschiedlich, wofür wir es brauchen. Aber trotzdem ist es irgendwann vorhersehbar und dafür brauchen wir diese Daten und da können wir Hamburgs Verkehr wirklich viel, viel, viel besser machen.
Ja. Könnte man ja aus Sicht des Wirtschaftsverkehrs vielleicht auch von profitieren, ne? Wenn man eben Verkehrsprognosen hat, weiß man vielleicht, wann die Lieferfahrt am effizientesten sozusagen zu
gestalten ist. Ja, ich hätte auch wenig Schwierigkeiten, viele dieser Daten auf die Urban Data Plattform zu stellen. Das ist ja genau diese Idee von Hamburg, dass man sagt, man stellt diese Daten bereit. Dafür sind Verkehrsdaten, glaube ich, für sehr viele Menschen ein sehr wichtiger Datensatz. Sie brauchen dann natürlich Leute, die diese Daten tatsächlich so verarbeiten, dass sie aufbereitet werden, sodass der Bürger, die Bürgerin, das Unternehmen sie dann tatsächlich nutzen kann. Aber das muss unser Ziel sein. Daten und die Nutzung von Daten können unser Leben tatsächlich sehr stark verbessern.
Ja. Die Wirtschaft wünscht sich, glaube ich, dass wir damit dabei sind sozusagen, weil es entstehen natürlich auch gezwungenermaßen Mobilitätsbedürfnisse, um zum Beispiel diese ganzen Baustellen zu bedienen, die wir vorhin schon diskutiert haben, aber eben auch andere Dinge, ich sag mal, zu erledigen im Bereich des Handwerks beispielsweise. Insofern glaube ich, wenn man da es schaffen würde, sozusagen diese Verkehrsaspekte mitzubedenken und vielleicht auch zu sagen, okay, die Daten, die dort entstehen, bei den Lieferfahrzeugen, zum Beispiel bei Handwerkerfahrzeugen, integrieren wir in das Thema, hat man, glaube ich, eine ganze Menge gewonnen und kann sozusagen gegenseitig voneinander profitieren. Wir sagen ja immer so ein bisschen hanseatisch, auf dem Wasser gilt Berufsverkehr vor Privatverkehr. Das ist jetzt schon wieder ein kleiner Konflikt, aber es macht irgendwie ja auch Sinn, finde ich zumindest, weil die Mobilitätsbedürfnisse der Wirtschaft meistens ja irgendeinen Nutzen haben sollen sozusagen für die Bevölkerung, versorgungsmäßig, umbaumäßig und so weiter. Also ganz spannend, da vielleicht gemeinsamer dran zu denken, sozusagen Wirtschaft und Verkehr. Gibt es wahrscheinlich auch keinen Gegensatz, oder?
Nee, gibt es keinen Gegensatz. Und also ist ja mal so, man muss am Ende immer was hinbekommen, was am Ende auch tatsächlich fliegt und trägt und wo man am Ende irgendwo ankommt. Man muss ja auch sagen, diese ganzen Datenprojekte, es ist ja nicht so, dass IT-Projekte sich nicht verzögern durch Überkomplexität. Aber um das jetzt auch mal zu sagen, wir sind jetzt hier im öffentlichen Verkehr unterwegs und wir haben ja ein Abkommen mit der Stadt Berlin geschlossen, weil wir gesagt haben, die beiden größten deutschen Städte sollen im Bereich der App-Entwicklung, der Plattformentwicklung vorangehen. Und es muss nicht jede Stadt was Eigenes entwickeln. Und das ist aber ja die tatsächliche Realität in Deutschland. Ja. Jede Stadt entwickelt
andauernd. Kommt ihr eigenes Süppchen sozusagen.
Ja. Gibt ihr eigenes Geld aus und das kann man jetzt vielleicht den ganzen kleineren Städten auch irgendwie nicht so richtig verdenken, dass sie auch mit dabei sein wollen. Das will ich auch gar nicht sagen, aber es müssen doch die großen Städte, die großen, in diesem Fall Verkehrsverbünde vorangehen, die sagen, ich entwickle meine richtig gute Mobilitäts-App für Deutschland. Ja. Weil schon allein die Integration, ich sage jetzt mal dieser ganzen Sharing Economy, ne, Miles gibt es ja in jeder deutschen Stadt im Prinzip. Warum soll denn jeder eine eigene Integration in eine öffentliche Nahverkehrs-App von Miles haben oder von Tier oder von Voi oder von seinem lokalen Stadtrat oder von seinem Taxi? Und reicht, wenn sie das im Prinzip ein- oder zweimal machen in Deutschland und dann vorangehen. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass diese App dann, die Leute wollen ja auch nicht 20.000 Apps auf ihrem, die wollen eine App haben, einen Zugang zur Mobilität und das macht ja gerade die Mobilität stark. Und wenn das dann noch sehr stark datengetrieben ist, dann ist es sehr, sehr spannend.
Ja. Ich finde ein spannendes Thema. Ich habe mich schon mal gefragt, die HVV Switch App finde ich zum Beispiel prima. Kann man, darf man eigentlich als Stadt sagen, wenn ihr ein Mobilitätsbedürfnis anbieten wollt in dieser Stadt, dann müsst ihr es kompatibel machen mit so einer App beispielsweise, ne? Weil auf der App sind, ich meine, da ist eine gewisse Einschränkung, aber auf der App sind ja nicht alle Anbieter sozusagen vorhanden. Warum ist das eigentlich so? Und oder muss das freiwillig sein? Wie kann man das regeln? Weil genau das ist ja richtig, ne? Jeder möchte am liebsten nur eine App für ganz Deutschland haben am Ende des
Tages. Genau, also wir ehrlicherweise ist das so, dass wir das nicht vorschreiben können. Man muss aber der Wahrheit auch hinzufügen, dass die meisten dieser Firmen, die sich im Bereich der Sharing Economy bewegen, sich schon ab und zu mal oder vor Markteintritt auch bei der Stadt melden und ich sag mal, wir schon auch ein freundschaftlich, kollegial aufforderndes Gespräch führen, okay, miteinander, wo wir unsere Vorstellungen darlegen. Und jetzt ist das natürlich mit der Integration dieser App auch so, das hat auch Grenzen bei uns selber. Und zwar nicht jetzt rein technische, sondern wir haben ja auch ein paar Entwicklungsschritte bei dieser App noch vor, die jetzt völlig jenseits sind. Wir wollen jenseits der Aufnahme weiterer Partner, ne? Wir wollen weitere Partner aufnehmen. Hansa Taxi ist zum Beispiel ein Partner, den wir aufnehmen wollen. Mhm. Stadtrat hätten wir gerne da drin. Mhm. Das ist auch vorgesehen. Aber wir haben zum Beispiel auch mehrere HVV-Apps. Ne? Wir haben ja die normale HVV und die Switch-App. Das soll irgendwann mal eine App werden.
Macht Sinn.
Wir wollen eine gemeinsame Plattform und vielleicht auch eine gemeinsame App. Das müssen wir gucken, wie weit wir kommen, mit Berlin kreieren. Mhm. Ich hätte gerne das Thema.
Berlingo heißt sie, glaube
ich. In Berlin heißt sie Yelby.
Ah, Yelby, richtig.
Yelby gibt es da.
Habe ich auch.
So, aber das ist dann vielleicht eine App, die heißt weder HVV Switch noch Yelby, sondern eigentlich dann, weiß ich nicht, Deutschland-Ticket-App oder sowas in der Art. Ja. Und dann gibt es eben Themen, wo wir sagen, wir müssen viel besser werden. Wir brauchen eine Echtzeitauskunft für alle Fahrzeuge des HVVs. Wir brauchen eine Echtzeitauslastungsauskunft. Wir brauchen Verkehrsprognosen, also wir brauchen sozusagen die Möglichkeit zu sagen, wie wird sich der Verkehr in der nächsten Stunde entwickeln und welches Mobilitätsangebot würden wir dir dafür für deine Reise empfehlen? Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Themen, die wir jetzt in diese App pressen müssen. Und sind aber immer dieselben Leute, die es entwickeln. Insofern, es gibt da auch ein paar Grenzen, auf Seiten der Stadt.
Okay. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein Thema, was mich interessieren würde. Die Quartiersentwicklung in einer Stadt wie Hamburg, passt sicherlich auch zu Berlin, hat sich ja auch verändert. Also das Mobilitätsthema spielt da eine größere Rolle als früher. Oberbewerder vielleicht, Hafen City, oder auch Bergedorf, wo Dinge passieren. Was sehen Sie da für ein Potenzial sozusagen, einfach integrierter zu denken, was das Thema Mobilität angeht, weil man ja vermutlich durch diese neue Quartiersentwicklung das Ziel hat, weniger Mobilität per se zu ermöglichen, weil man alles im Quartier idealerweise erledigen kann, arbeiten, leben, einkaufen und so weiter.
Ja, also ganz klar, die Integration von Arbeit und Wohnen, die ja historisch immer da war, muss ich ja nur in Ortensinn umgucken, das ist ja die Hälfte von Ortensinn, war ja früher alte Fabrikhöfe, hat ganz, ganz großes Potenzial, die Wege zu verkürzen und dann dementsprechend auch einfach das Stärken von Strukturen in den traditionellen Vierteln. Also ich bin in Jenfeld aufgewachsen in Hamburg und Jenfeld war ja früher ein eigenes Dorf und daneben gab es Schiffbeck und Öjendorf und Hohenhorst. Und Hohenhorst ist ein Teil von Jenfeld und Öhendorf kennt man auch vom Öhendorfer Park und Schiffbeck vom Schiffbecker Weg. Das waren ja alles früher eigene Ortskerne, die jetzt so ein bisschen aufgegangen sind im Jenfeld-Zentrum, in Billstedt, im Tondorf als Zentrum. Wenn man diese Zentrenkonzepte stärkt, also sprich, wenn man da nicht nur sagt, man integriert Wohnen und Arbeiten, sondern man integriert zum Beispiel auch eine wohnortnahe Schulversorgung, man integriert ein Ärztekonzept, wohnortnah, man hat auch ein Nahversorgungszentrum, dann sehen Sie ja schon, dass ganz viele Menschen sehr viel kürzere Wege haben. Und das ist etwas, was sich sehr lohnt, als Stadt meines Erachtens zu fördern, was auch die Städte selbst lebenswerter macht. Berlin zum Beispiel lebt sehr stark davon, dass die Erdgeschosszonen in der Regel belebt sind durch Gastronomie, durch Einzelhandel. Das macht es etwas anderes, als wenn Sie an tote Steine rangucken. So, wenn Sie dahinter Menschen sehen, die Gewerbe haben, die Geschäfte machen, die sich miteinander unterhalten. Dass Menschen, die sich in die Augen gucken auf öffentlichen Plätzen, sorgen ja gegenseitig für soziale Sicherheit. Das heißt, diese ganze Frage der Quartiersentwicklung ist sehr, sehr wichtig für die Verkehrsentwicklung Hamburgs und das eben auch auf einer übergeordneten Ebene, weil Oberbillwerder wird ja deswegen dahin gebaut, wo Oberbewerder hingebaut werden muss, weil da eine S-Bahn hier liegt, weil diese S-Bahn quasi prädestiniert ist dafür, dass dann eben auch ein paar Menschen aus Oberbewerder da einsteigen. Dasselbe ist ja im Prinzip mit den IBA-Entwicklungsgebieten, weil da schon die S-Bahn nach Harburg ist. Und genau deswegen, und das ist so wichtig, das haben wir in der Vergangenheit manchmal auch vergessen, müssen wir diese S-Bahn auch ausbauen. Wir brauchen auch die S6 nach Süden, das ist 40% mehr Kapazität zwischen Harburg und Hauptbahnhof, wenn wir da mehr Wohnungen bauen wollen. Wir brauchen Langzugeinsatz, einen dauerhaft verlässlichen Langzugeinsatz nach Bergedorf, macht 25% mehr Kapazität, wenn wir da Oberbillwerder bauen wollen. Und wir müssen dafür die Infrastruktur ertüchtigen und genau das haben wir jetzt auch vor. Also es ist eine total richtige Frage und eine Frage, die sehr, sehr maßgeblich unsere Stadt gestaltet und unseren Verkehr. Und vielleicht der letzte Punkt: Wir werden auch zu einer höheren Dichte kommen müssen, ja, weil wenn man das jetzt mal aus einer Perspektive der Stadt bespricht, ist es ja so, dass der Meter Straße, wenn Sie ein Einfamilienhaus anschließen, kostet ja genauso viel wie der Meter Straße, wie wenn Sie 10 Wohnungen anschließen. Das ist ja, gilt ja auch für den Meter Strom und den Meter Abwasser und den Meter Gas und den Meter ÖPNV übrigens. Wenn Sie eine bessere ÖPNV-Anbindung in Ihrer Stadt wollen, dann müssen Sie, eine ÖPNV ist unromantisch gesprochen ein Massentransportmittel. Ja, also sie müssen eine gewisse Masse in Tüdelchen.
Menschen haben,
die Menschen haben, ja, Nachfrage generieren. Und die entwickeln sie nicht in Gebieten, wo in Tüdelchen es nur sehr wenig Menschen wohnen. So, das heißt, es ist natürlich viel leichter, so ein Gebiet wie eine neue Mitte Altona an den öffentlichen Verkehr anzubinden, als wenn sie jetzt irgendwo ein Einfamilienhausgebiet auf der grünen Wiese bauen. Das ist völlig klar. Und es ist auch viel leichter, das durchzuhalten. Und dann macht es auch mehr Sinn, dann wie in die Hafen City auf den Grasbrook, wenn sie da so eine Einwohnerdichte generieren, natürlich auch eine U-Bahn zu bauen. Und eine U-Bahn, dann kommen die Leute auch zum Hauptbahnhof und zwar sehr, sehr schnell und davon profitieren dann alle wiederum. Insofern ist diese Frage der Quartiersentwicklung, der Stadtentwicklung und des Verkehrs, die ist ja fast untrennbar miteinander verknüpft.
Und befruchtet sich idealerweise gegenseitig, wenn man gut zusammenarbeitet.
Absolut, ja. Und ich kann da nur ein großes Lob an die Kollegin Pein und den Oberbaudirektor aussprechen. Das tut es auch tatsächlich. Das ist etwas, was man zusammendenken muss, aber es gibt natürlich auch von der Stadtentwicklung auch wieder weitere Themen, ne? Die Energieversorgung ist ja ein ähnlich integriertes Thema. Da, wo Sie neue Wohngebiete hinsetzen, brauchen Sie Energieversorgung. Die Frage, wie organisieren Sie das, hängt ja damit zusammen, auch wo ist eigentlich schon, wo liegt die Energieversorgung eigentlich schon, was kann man da eigentlich machen, kann man da Fernwärme machen, Fernwärme kann man auch nur machen, in der Regel mit einer hohen Dichte, nicht in Einfamilienhausgebieten in Hamburg, so und so weiter und so fort. Das heißt, diese integrierte Planung, die muss einfach sitzen am Ende des Tages, macht eine Stadt so, so viel besser.
Dann frage ich noch eine kurze Nachfrage zu dem Thema. Einfamilienhäuser haben Sie jetzt ein paar Mal gesagt, das ist ja auch so ein Reizthema, aber zumindest die anonymen Transportsysteme in kleinerer Weise können ja auch Einfamilienwohngebiete, die schon bestehen, beispielsweise ganz gut anbinden, so in einem integrierten Verkehrskonzept, oder?
Auf jeden Fall ist natürlich die zweite Möglichkeit, wenn Sie die Kosten pro Kilometer deutlich senken wollen oder können durch sowas, stärkeren Busverkehr auch in die Fläche der Stadt zu bringen. Das ist natürlich auch eins dieser Ziele. Und trotzdem werden Sie immer diese Grenze haben, weil je weniger Nachfrage Sie haben, desto weniger Einnahmen haben Sie und desto weniger lohnt es sich, so einen Bus zu fahren. Und deswegen versuchen, diesen Nachteil ein wenig zu nivellieren, was auch sinnvoll ist, weil man kann ja nicht eine Stadt neu bauen nur für irgendwie ein paar Busse. Umgekehrt wird es diese unterschiedlichen Faktoren immer geben und sie werden immer auch in der Versorgung eine Rolle spielen.
Wunderbar. Ihre persönliche Zukunft vielleicht nochmal kurz zum Schluss. Die Bürgerschaftswahl steht nächstes Jahr an, hat ja eine ganz besondere Bedeutung, weil sie auch die einzige Landtagswahl, glaube ich, ist vor der Bundestagswahl.
Ja.
Wollen Sie, möchten Sie weiter in dem tollen Team, das Sie schon erwähnt haben, weiterarbeiten oder haben Sie das für sich noch nicht entschlossen? Wie geht es mit Ihnen persönlich weiter?
Ich denke, dass ich wieder für die Grünen antreten werde und dann wird ja der Wähler entscheiden.
Der hat dann sozusagen die Stimme.
Ja, und das ist ja auch sinnvoll so. Ne? Ja. Und insofern freue ich mich, wenn ich in Podcasts wie dem Ihrigen ein bisschen mal meine Politik und die Überlegungen auch ein bisschen darlegen kann. Und das Ziel ist ja, dass wir eine Debatte führen um die Zukunft der Stadt Hamburg und die Frage, wie wir die am besten gestalten können.
Wunderbar. Mit dem Ziel einer lebenswerten Metropole, wo ja, hatten Sie ja, Agnes, auch gesagt, eine ganz hohe Bedeutung hat das Thema Mobilität. Also ganz herzlichen Dank für das tolle, umfangreiche Gespräch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und im Austausch zu den Mobilitätsthemen der Stadt. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Hören des Podcasts und vielleicht auch das Sehen. Wir Ich spoiler schon mal die nächste Folge. In der nächsten Folge wird Jan-Oliver Siebrand von der Handelskammer Hamburg zu Gast sein und wir sprechen über die Sicht der Handelskammer und natürlich auch das, ich sag mal, Generationenprojekt Hamburg 2040 in Verbindung mit der Mobilität. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.